wenn man daran geht, ein Haus zu bauen, dann beginnt man nicht einfach zu bauen, sondern man macht zuerst einen Plan. Weil das so wichtig ist, hat ein Schreiber sein Buch über die Gemeinde, Gemeinde nach Gottes Bauplan genannt. Wenn Gemeinde gebaut wird, muss es zuerst einen Plan geben. Und über diesen Plan ist man sich durchaus nicht einig. Sie können 10 Theologen fragen, was ist denn dieser Bau? Wie soll er aussehen? Und sie bekommen vielleicht 13 Antworten. Denn man weiß nicht genau, was Gemeinde sein soll, beziehungsweise das, was man meint, Gemeinde zu sein, unterscheidet sich dann wieder von dem, was ein anderer meint, dass Gemeinde ist. Also, um dieses Thema ein wenig zu beleuchten, denn es ist ein sehr großes Thema und würde eine Reihe von Vorlesungen eigentlich erfordern oder Vorträgen. Ich möchte mit Ihnen einige Bibelstellen lesen, und in so einem Kreis wie diesem ist das vielleicht das Einfachste. Ich möchte mit Ihnen eine Reihe von Bibelstellen lesen, die uns zeigen, worum es eigentlich geht, wenn wir von Gemeinde sprechen und wenn wir davon sprechen, dass Gemeinde Jesu gebaut wird oder gebildet wird, gefördert wird, je nachdem man es nun beschreiben möchte oder aussprechen möchte. Sie dürfen zuallererst den 1. Korintherbrief aufschlagen. Erster Korinther, Kapitel 1, die ersten zwei Verse. Paulus, gerufener Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, und Sosthenes, der Bruder, an die Gemeinde Gottes, die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist. Was ist die Gemeinde Gottes in Korinth? Nach diesen Worten, die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, kommt ein Komma. Jetzt wird gedeutet oder mit anderen Worten ausgesagt, was Gemeinde in Korinth ist. Gemeinde in Korinth ist die Geheiligten in Christus Jesus. Menschen, die in Korinth Geheiligte sind und in Christus Jesus sind, das heißt, dessen Heiligung oder Heiligkeit Jesus Christus ist, das heißt, in ihm haben sie geheiligt sein, diese sind Gemeinde Jesu. Noch einmal, eine andere Ausdrucksweise. An die gerufenen Heiligen. Es handelt sich um Menschen, die Heilige sind, aber zuerst gerufen wurden. Und wo dieser Ruf herkam, das wissen wir aus Philipper 3. Er kam von oben und er führt nach oben. Es sind Menschen, die Heilige sind. Was Heilige sind? Nun, das ist ein wichtiges Wort. Wir haben jetzt nicht die Zeit, das auszuführen. Vielleicht morgen früh spreche ich mehr über diese einzelnen Ausdrücke, um die Gliedschaft der Gemeinde noch stärker zu identifizieren. Aber heute geht es im Allgemeinen um die Identität der Gemeinde. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, das heißt, an die Geheiligten in Christus Jesus, das heißt, an die gerufenen Heiligen, samt allen, das heißt, dies ist nicht die einzige Adresse des Briefes. Der Brief hat noch eine Adresse. Der Brief ist nicht nur gerichtet an Gemeinde Gottes in Korinth, welche aus Geheiligten und gerufenen Heiligen besteht, sondern der Brief geht an alle, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Paulus ist ja auch nicht in Korinth. Der Brief geht also auch an Menschen im Umkreis von Paulus. Er befindet sich in Ephesus. Er schreibt einen Brief an Korinth, der aber dann anschließend nach Ephesus gehen soll. Und an jeden Ort in der Welt, wo immer es solche Leute gibt. Das heißt, überall in der Welt oder irgendwo in der Welt, besser gesagt, kann es Menschen geben, die den Namen des Herrn anrufen. Christen sind Menschen, die den Namen des Herrn anrufen. Die Gemeinde besteht aus Menschen, die anrufen. Sie sind Gerufene, und das hat dazu geführt, dass sie selbst rufen. Menschen, die von Gott gerufen wurden, beginnen jetzt, Gott anzurufen. Das erste richtige Anrufen bringt sie in die Gemeinde Jesu, aber ihr Leben ist dann ein Anrufen Gottes, weil sie Beter sind. Anrufen heißt beten. Luther kann das ungefähr so ausdrücken, ich habe nicht mehr die Einzelformulierung. Ein Tischler macht Möbel oder Tische. Ein Gärtner pflanzt Bäumchen an und so weiter. Ein Bäcker, der hat's mit Brot zu tun. Ein Christ, der betet. Das ist eine der mehreren biblischen Definitionen für einen Christen. Aber hier geht es um solche, die Gemeinde Jesu sind. Der Brief geht also an Gemeinde Gottes in Korinth und an solche ähnlichen Menschen überall in der Welt. Jetzt gehen wir über zu Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2. Die Verse 40 bis 47. Wir sind hier am Pfingsttage. Petrus hat Jesus verkündet. Es kommt eine Reaktion. Und dann heißt es, noch mit vielen anderen Worten beschwor und rief er sie auf und sagte, lasst euch retten aus diesem verkehrten Geschlecht. Die nun, die sein Wort annahmen, wurden getauft. Und es wurden an jedem Tage etwa 3000 Seelen hinzugetan. Wozu hinzugetan? Zu den 120 in Jerusalem, aber es waren eigentlich noch mehr auf der Welt. Mindestens wie viele Nachfolger Jesus hatte es am Pfingsttage? Weiß jemand das? 500 nach 1. Korinther 15. Mindestens 500. Das heißt, zwischen Auferstehung und Pfingsten könnten einige gestorben sein, aber es ist nicht anzunehmen, dass allzu viele gestorben wären, sodass die Zahl sich um 500 immer noch halten könnte. Was den 120 widerfahren ist am Pfingsttage, ist wahrscheinlich auch den anderen 380 widerfahren. Nebenbei gesagt, aus dieser Differenz macht ein Schreiber, der wie den Heiligen Geist schreibt, etwas Besonderes. Und der Artikel wird überschriftet, wo waren die 380? Mit anderen Worten, es gibt Menschen, die bekommen den Heiligen Geist und andere, die bekommen ihn nicht. Und warum nicht? Ja. Und so wird wieder die Christenheit in zwei Gruppen aufgeteilt. Wir haben keinen Grund dazu oder keinen Anlass dazu, die 120 von den 380, beziehungsweise umgekehrt, abzukoppeln. Aber ich kann jetzt nicht darauf eingehen. Aber wenn wir schon bei Zahlen waren, dann müssen wir mit mehr, glaube ich, als 120 rechnen. Und jetzt kommen also 3000 hinzu. Wir haben also Gemeinde Jesu auf der Welt, mindestens 3500 Menschen. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen, was einfach Essen bedeutet, und im Gebet. Es kam aber eine Furcht über alle Seelen, und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Glaubenden oder Gläubigen aber waren zusammen und hatten alles gemeinsam. Die Güter und Habe verkauften sie und verteilten sie unter alle, je nachdem einer es bedurfte. Und täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr tat aber täglich hinzu solche, die gerettet wurden, zur Gemeinde. Interessant ist hier, wie Lukas formuliert. Es kommen etwa 3000 zum Glauben, 500 sind schon da, 3000 kommen hinzu. Diese Zahl von Einzelpersonen, die geglaubt haben, die werden immer noch in der Mehrzahl besprochen, in diesen Versen hier dazwischen. Und jetzt plötzlich am Ende dieses Abschnittes kommt ein Wort, das sie alle umfasst in der Einzahl. Und das ist das Wort Gemeinde. Ohne, dass jetzt etwas anderes noch erzählt wird. Ohne, dass etwas von Organisation erzählt wird. Ohne, dass hier etwas Besonderes erwähnt wird, sind sie schon Gemeinde. Kraft dessen, dass sie Jesu Nachfolger waren, den Heiligen Geist bekamen, als solche, die Jesus nachfolgten. Kraft dessen sind sie Gemeinde Jesu. Und jetzt aber ist noch die Frage, wer tut hinzu? Es heißt hier, der Herr tat hinzu. Zur Gemeinde tut er hinzu, nicht Menschen. Und welche Leute tut er zur Gemeinde hinzu? Und an dieser Stelle ist es sehr, sehr wichtig, etwas zu beachten, denn an dieser Stelle scheiden sich die Geister. Immer wieder. Gerade Apostelgeschichte 2 wird immer wieder benutzt, um neutestamentliche Gemeinde zu bauen. Und gerade Apostelgeschichte 2 wird manchmal missverstanden. Es heißt hier, der Herr tat die, die gerettet wurden, zur Gemeinde hinzu. Und das heißt, mit dem gerettet werden, werden sie Teil der Gemeinde Jesu in Jerusalem. Wir gehen weiter. 1. Korinther 12, noch einmal der 1. Korintherbrief. Erster Korinther 12 und 13. Gleich wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, wiewohl ihrer viele sind, doch nur einen Leib bilden, so auch Christus oder der Christus, das Haupt mit den Gliedern. Das heißt, dies ist die Gemeinde, das muss man hier voraussetzen, das steht hier nicht so. Aber Paulus sagt im Epheserbrief, dass die Gemeinde Jesu Christi ein Leib Jesu Christi ist. Das heißt, wenn wir hier im Korintherbrief Leib lesen, dann will Paulus die Gemeinde Jesu Christi gedacht haben. Später im Kapitel, in Vers 28, sagt er auch Gemeinde. Gott hat in der Gemeinde gesetzt. Das heißt, er setzt voraus, dass wir hier denken, dass... Das heißt, dass wir im Auge behalten, dass es sich hier um die Gemeinde Jesu handelt, wenn er Leib sagt. Jetzt kommt die Begründung, warum die Gemeinde ein Leib ist, eins mit Christus, eins miteinander. Denn, Begründung, wir wurden alle in einem Geiste zu einem Leibe getauft, seien wir Juden oder Griechen. Sklaven oder Freie, und wurden alle mit einem Geist getränkt. Wer sind wir und wer sind alle? Wir alle zusammen. Das sind erstens Paulus und Sosthenes und dann die in Korinth, die Gemeinde genannt werden, das heißt die Geheiligten, die gerufenen Heiligen in Korinth nach Kapitel 1, 1 und 2. Und dann alle auf der Welt, wo immer sie sind, an irgendeinem Ort, ob bei Paulus oder sonst wo, die den Namen des Herrn anrufen. Diese alle sind Teil des Leibes Jesu Christi. Wodurch sind sie Teil der Gemeinde Jesu? Sie sind Teil der Gemeinde Jesu dadurch, dass sie im Geist getauft wurden. Die Taufe im Heiligen Geist ist nicht die Wassertaufe. Die zwei Taufen sind nicht zu verwechseln. Lukas erzählt uns, dass der Heilige Geist selbst da einen Unterschied gemacht hat. Wir haben einige Texte, wo es heißt, dass die Wassertaufe und die Geistestaufe auseinandergehalten werden. Mit anderen Worten, die Taufe im Heiligen Geist, die uns zu Mitgliedern im Leib Jesu macht, geschieht nicht in der Wassertaufe. Das heißt, wer immer den Namen des Herrn anruft, ist im Geiste getauft und ist ein Teil der Gemeinde Jesu. Ob diese Gemeinde in Korinth ist oder in Jerusalem oder sonst wo. Dies ist die Art und Weise, wie der Herr zu seiner Gemeinde hinzutut. Er tauft sie im Heiligen Geist. Die Taufe im Heiligen Geist versetzt uns in drei Elemente. Element ist der Gegenstand, in welchen getauft wird. So wie bei der Wassertaufe in Wasser getauft wird, so wird hier versetzt in den Heiligen Geist hinein, in Christus hinein und in die Gemeinde hinein. Wir halten fest, dass Vers 13 die Begründung für Vers 12 ist und die zwei organisch zusammengehören. Vers 13, welches von der Taufe im Geist spricht, ist die Begründung für Vers 12, sodass durch das Getauftwerden im Heiligen Geist man ein Teil von Christus und seiner Gemeinde wird. Dies ist die Art und Weise, wie Gott zu seiner Gemeinde hinzutut. Ich bitte um Entschuldigung, wenn wir wieder zurückblättern. Wir gehen wieder zur Apostelgeschichte. Dieses Mal zu Kapitel 6. Kapitel 6, Vers 1. Eins und zwei zunächst. In jenen Tagen aber, als die Zahl der Jünger wuchs, entstand ein Murren der Griechischen. Die Zahl der Jünger. Lukas hätte schreiben können, die Zahl der Gemeinde oder der Gemeindeglieder. Aber er sagt, er gebraucht hier die Mehrzahl, das Wort Jünger in der Mehrzahl. Ein Jünger ist jemand, der an Jesus Christus geglaubt hat, seinen Namen angerufen hat, der ein Nachfolger von Jesus ist. Und wer immer in Jerusalem ein Jünger von Jesus ist, der gehört jetzt zu dieser Schar, von der Lukas spricht. Und diese Zahl von Anhängern von Jesus wächst dadurch, dass natürlich mehr ihr Vertrauen in Jesus Christus setzen. Gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Hilfeleistung übersehen wurden, da riefen die 12 die Menge der Jünger zusammen. Die Menge der Jünger stellt jetzt diese Schar dar. Nicht, wie wir heute sagen würden, die Gemeindeglieder, sondern die Jünger. Aber es ist dasselbe. Die Jünger sind die Gemeindeglieder. Und die Gemeindeglieder sind alle Jünger in Jerusalem. In jener Zeit ist kein Unterschied zwischen Gemeindemitgliedschaft und Christsein. Das merkt man hier. Die werden zusammengerufen und zu dieser Schar spricht jetzt Petrus, wie man das Problem lösen kann. Und dann heißt es nach der Lösung des Problems in Vers 7. Und das Wort Gottes nahm zu und die Zahl der Jünger mehrte sich sehr zu Jerusalem. Auch eine große Zahl von Priestern wurde dem Glauben gehorsam. Das ist die Art und Weise, wie man ein Jünger Jesu wird. Man wird dem Glauben gehorsam. Kapitel 9, Vers 31. Kapitel 9, Vers 31. So hatte nun die Gemeinde Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und baute sich auf und wandelte in der Furcht des Herrn und so weiter. Einige Handschriften haben an dieser Stelle Gemeinden. So hatten nun die Gemeinden Frieden in ganz Judäa und Galiläa und Samaria und bauten sich auf und so weiter. Es macht aber nicht sehr viel aus, ob man so oder so liest. Denn die Gemeinde ist die Gemeinden und die Gemeinden sind die Gemeinde. Es ist kein Unterschied zwischen der allgemeinen Gemeinde und der Gemeinde am Ort. Ich glaube, eine Anzahl von uns ist schon diesem Gedanken begegnet, besonders an Schulen, wo über Gemeinde gelehrt wird, da heißt es immer wieder, Gemeinde bedeutet zweierlei. Einmal die Universalgemeinde und dann die Ortsgemeinde. Und dann geht man über dazu, zwei verschiedene Auffassungen von Gemeinde zu lehren, was die Schrift nicht tut. Die Schrift kennt keinen Unterschied zwischen der allgemeinen Gemeinde und der Gemeinde am Ort. Die Gemeinde am Ort ist nur ein Teil der Gemeinde als solcher. Deshalb gibt es nicht eine andere Gemeinde als ihre Gemeinde. Es gibt nur eine Gemeinde Jesu. Und wenn ein Prediger mir gesagt hat, wenn es den Leuten bei uns nicht gefällt, dann sollen sie eine andere Gemeinde suchen, dann kennt die Schrift so eine Ausdrucksweise nicht. Es gibt keine andere Gemeinde als diese. Denn die andere Gemeinde, von der er spricht, ist diese Gemeinde. Dies ist nur ein Teil der ganzen Gemeinde. Wenn Gemeinde im Plural gebraucht wird als Ortsgemeinde, dann nur, weil es Gruppen von Christen an Orten gibt und die versammeln sich so. Aber im Wesen sind sie nicht zu unterscheiden. Es gibt nur eine Gemeinde auf der ganzen Welt, und wir sind Teil dieser Gemeinde. Wir gehen weiter, Kapitel 11. Die Aussagen in der Apostelgeschichte sind sehr wichtig und wegweisend. Und wenn das Thema den Begriff Endzeit beinhaltet hat, dann bleibt dieses wegweisend, bis Jesus Christus wiederkommt. Und eigentlich habe ich gefunden, dass die biblische Einfachheit auf diesem Gebiet, das heißt, das einfache biblische Modell geeignet ist für jede Generation, für jedes Land, für jede Kultur und für jede politische Situation. Es ist möglich, biblische Gemeinde zu leben in irgendeiner Situation. Aber was wir Menschen manchmal gebaut haben, das ist nicht überlebensfähig. Das ist abhängig vom politischen Klima sehr oft. Aber die biblische Gemeinde ist lebensfähig und überlebensfähig in jedem Klima. Deshalb kann Gott auch seine Gemeinde bewahren, weil es so einfach ist, was die Struktur betrifft. Sie ist höchst einfach. Sie besteht einfach aus Christen, die zusammenleben, weil sie im Geiste eins sind. Und das ist Gemeinde. Aber ich will heute Abend noch mehr dazu sagen und helfen, wie wir zusammenleben können. Aber jetzt einmal, damit wir ein Bild davon bekommen. Wir gehen weiter. Die Zeit reißt uns mit. Kapitel 11, Vers 20. Es waren aber etliche unter ihnen, Zyprier und Kyrenäer, die, als sie nach Antiochia kamen, auch zu den Griechen redeten und ihnen das Evangelium vom Herrn Jesus verkündeten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen, und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Halten Sie das fest, es handelt sich hier um Menschen, die zum Glauben kommen und sich bekehren. Eine Vielzahl von bekehrten Menschen also. Es kam aber die Kunde von ihnen zu den Ohren der Gemeinde in Jerusalem, und sie sandten Barnabas, dass er hingehe nach Antiochia. Und was tut er? Als er ankam und die Gnade Gottes sah, freute er sich und rief sie auf, gemäß dem Vorsatz des Herzens, bei dem Herrn zu verharren. Das ist, was er tut. Sie sind also im Herrn, und das Nächste, was sie tun sollen, ist einfach beim Herrn bleiben. Denn er war ein trefflicher Mann und voll Heiligen Geistes und Glaubens. Und es schloss sich dem Herrn eine beträchtliche Menge an. Der Herr ist die Gemeinde. Das heißt, wenn Gemeinde geschaffen wird, dann kommen Menschen zum Herrn. Darum geht es. Und Barnabas zog aus nach Tarsus, um Saulus aufzusuchen. Und als er ihn gefunden hatte, brachte er ihn nach Antiochia. Und es begab sich aber, dass sie ein ganzes Jahr in der, was? Gemeinde plötzlich. Ja, wann wurde sie organisiert? Sie wurde nie organisiert. Nie. Sie wurde geboren, nicht gegründet. Sie werden nie lesen, dass Gemeinde in der Bibel gegründet wird. Nie. Sie werden nie lesen, dass Gemeinde organisiert wird. Oder wie man im Englischen sagt, gepflanzt wird. Nie. Aber Sie lesen, dass Menschen wiedergeboren werden. Und sobald das geschieht, sind sie Gemeinde Jesu. So einfach ist das. Weiter, wo waren wir? War das Vers
26.
Es begab sich, ja, in der Gemeinde beisammen blieben und eine beträchtliche Menge lehrten, und dass die Jünger, also die Gemeinde ist Jünger, ich meine jetzt großgeschrieben, besteht aus Jüngern Jesu, zuerst in Antiochia Christen genannt wurden. Nun, wir haben nicht Zeit, alle Verse zu lesen, aber Sie könnten zum Beispiel in Kapitel 14 weiterlesen. Und da haben Sie denselben Gedanken. Sobald Menschen zum Glauben kommen, sind sie Gemeinde. Kapitel 14, Vers 1 wird wohl von Bekehrungen berichtet. Und dann, wenn Sie sorgfältig die Verse 21 bis 23 lesen, dann stellen Sie fest, dass Gruppen von Christen, die entstanden waren durch die Evangelisierung von Paulus und Barnabas, dass diese beim Rückweg bereits Gemeinde genannt werden. Das heißt, in jeder Gruppe, Entschuldigung, in jedem Ort, wo Christen sind, als eine Gruppe, sind diese Christen schon Gemeinde. Und in diesen Gemeinden, sprich Gruppen von Christen, werden dann anschließend, nachdem sie schon Gemeinde sind, Älteste eingesetzt. Nicht mit dem Ältesten entstehen, werden sie Gemeinde. Es wird nichts organisiert. Es wird anerkannt, was Gott getan hat, und damit wird gearbeitet. Wir gehen weiter. Ja, in Kapitel 16, Vers 5 haben Sie dasselbe. Jetzt einige Verse aus den Briefen. Kolosser, Kapitel 1. Kolosser, Kapitel 1. Wenn ein Brief geschrieben wird, dann heißt es manchmal an die Gemeinde an dem und dem Ort, aber nicht immer. In einigen Briefen wird nur von einer Mehrzahl von Gläubigen gesprochen. Die haben dann auch andere Bezeichnungen, aber es geht darum, dass sie eine Mehrzahl von individuellen Christen sind. So ist es beim Kolosserbrief. Wir wissen nicht immer, warum Paulus so schreibt. Eigentlich haben wir keine richtige Definition von einer Gemeinde am Ort in der Bibel. Wir haben nicht einmal eine Definition von einer Gemeindeversammlung. Und nebenbei gesagt, das ist es, was es uns so schwierig macht, die Frauenfrage zu klären. Weil wir nie wissen, richtig in der Bibel wissen, wann wir eine Gemeindeversammlung haben. Das heißt, eine Versammlung von die als Gottesdienst gilt, ja, als Versammlung der Gläubigen. Und ich vermute, dass es Paulus und den biblischen Schreibern überhaupt nicht darum geht. Ich vermute, dass alles Zusammenkommen von Christen Gemeinde ist. Deshalb Gemeindeversammlung. Sodass die Schrift überhaupt nicht unterscheidet, wie wir das tun. Dies ist der Gottesdienst, das ist die Bibelstunde, das ist der Hausgeist und so weiter. Alles ist Gemeinde Jesu. Aber man kann natürlich darüber forschen weiter. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die Heiligen in Kolosse und gläubigen Brüder in Christus. Und dann wird gegrüßt. Wir haben also eine Mehrzahl von Einzelchristen. Jetzt Kolosser 4, Vers 9. Samt Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der war ja einmal untreu gewesen, nicht wahr? Und nicht beliebt. Aber jetzt ist er treu und geliebt und ein Bruder. Kolosser 4, Vers 9. Der einer der Eurigen ist. Und wer sind Eurige? Das sind Kolosser, ja? Der Brief geht an Heilige oder Brüder in Kolosse. Und jetzt lesen wir noch aus einem anderen Brief, der auch nach Kolosse ging. Nach schlagen wir Philemon, Vers 1. Paulus, ein gebundener Christi Jesu, und Timotheus, der Bruder, an Philemon, den Geliebten, und unseren Mitarbeiter, und an Appia, die Geliebte, und Archippus, unseren Mitstreiter, und an die Gemeinde in deinem Hause. Hier wird nicht gesagt, wo Philemon wohnt, aber es wird gesagt, dass Onesimus ein früherer Sklave von ihm war, eigentlich immer noch sein Eigentum ist, aber jetzt wird er nach Hause geschickt. Und wenn Paulus sagt, Onesimus ist ein Kolosser, dann schließen wir daraus, dass Philemon in Kolosse wohnt. Und im Haus von Philemon trifft sich eine Gemeinde. Frage, sind das die in Kolosser 1 Adressierten? Wir wissen nicht. Hat es zwei Kreise in Kolosse gegeben? Will Paulus deshalb nicht nur eine Gemeinde erwähnen? Hat er deshalb nicht geschrieben an die Gemeinde in Kolosse, weil es eben mehrere gibt? Wir wissen nicht. Das ganze Tal, in dem diese Ortschaften, Kolosse, Hierapolis, Laodikea, sind vier, Kolosse, Hierapolis, Laodikea. Nein, drei Ortschaften, aber mehrere Gemeinden oder Gruppen von Christen. Und es ist sehr interessant, einmal alles zu lesen über die Christen in diesem Tal, um sich ein Bild zu verschaffen, wie sieht Gemeinde Jesu in jener Zeit aus. Aber ich kann das nur hier andeuten. Vers 15 und 16. Grüßt die Brüder. Auffallend ist, dass er nicht Gemeinde sagt. Aber wir wissen, es gibt eine Gemeinde in Laodikea, die bekommt einen Brief. Später. Und gleich nennt er sie auch Gemeinde in Vers 16. Grüßt die Brüder in Laodikea. Also wer immer in Christus ist und Bruder von anderen ist, die in Christus ist, der ist Gemeinde Jesu. Grüßt die Brüder in Laodikea und den Nymphas, wahrscheinlich männlich, und die Gemeinde in seinem Hause. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so sorgt dafür, dass er auch in der Gemeinde zu Laodikea gelesen wird und dass ihr auch den aus Laodikea lest. Es kommen also zwei Briefe in die Gegend. Einer kommt zuerst nach Laodikea, der andere kommt zuerst nach Kolosse. Und die beiden Gruppen von Christen sollen ihre Briefe austauschen. Es sind also mindestens zwei Gruppen da, Kolosse und Laodikea, und es sind Gemeinden an beiden Orten. Und dann ist eine Gruppe im Haus eines Nymphas, und diese Gruppe wird auch Gemeinde genannt. Jetzt ist die Frage, wo wohnt Nymphas? Wohnt er eher in der Gegend von Kolosse? Wohnt er in Laodikea? Wohnt er am Rande von Laodikea? Wahrscheinlich nicht in Laodikea, möglicherweise gerade außerhalb, weil er in Verbindung mit Laodikea genannt wird. Es ist also möglich, dass in der Gegend von Laodikea zwei Gruppen von Christen waren, eine Gemeinde in der Stadt und eine Gemeinde gerade außerhalb. Und es ist möglich, dass wenigstens zwei Gruppen von Christen in der Gegend von Kolosse waren, ein im Haus des Philemon und dann möglicherweise noch ein oder zwei andere Gruppen. Aber wir können nicht mit Gewissheit sagen. Aber interessant ist, wie darüber gesprochen wird. Etwas vage, sodass wir nicht wirklich fest sagen können, dies ist das. Und das stimmt genau überein mit dem, was in der Apostelgeschichte geschrieben wird. Nämlich, dass alle Christen Gemeinde sind. Ja. Sodass man die Begriffe Jüngerschaft oder die Gläubigen oder die Heiligen austauschen kann mit dem Wort Gemeinde. Man kann ein Wort oder das andere gebrauchen. Wir gehen zurück zum Römerbrief. Römer Kapitel 16. Römer Kapitel 16. Dort haben wir Ähnliches. In Römer 1 hatte der Apostel geschrieben an die gerufenen Geheiligten in Rom. Das heißt, er hatte auch dort nicht das Wort Gemeinde gebraucht. Wahrscheinlich, weil es nicht nur eine Gruppe von Christen in Rom gibt, die den Namen Gemeinde verdient. Möglicherweise auch, weil die Christen in Rom nicht alle miteinander auskommen. Und Theologen meinen, ein Grund des Schreibens könnte sein, dass er versucht, auf sehr feine Weise die Gläubigen zusammenzubringen. Sie sind eine Einheit, aber sie sollen das auch praktisch unter Beweis stellen. In Kapitel 16, Vers 4 lesen wir von einer Gemeinde. Und dies ist wohl das Römer 16, Vers 4. Vers 3, grüßt Priska und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, welche für mein Leben ihren Nacken dargeboten haben, denen nicht allein ich danke, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Grüßt auch die Gemeinde in ihrem Hause. Also dort hat es eine Gemeinde. Und ich nehme an, dass Paulus hier meint, eine Gruppe von Christen, die wie ein Leib leben. Sie kennen das Leben eines geistlichen Leibes. Und deshalb verdienen sie in einem besonderen Sinne dieses Wort. Ich vermute dieses. Jetzt Vers 10 und 11. Grüßt Apelles, den in Christus Bewährten, grüßt die vom Aristobulus. Nur das. Nicht vom Hause. Steht nicht geschrieben. Es steht nur geschrieben, die vom Aristobulus. Grüßt Herodion, meinen Verwandten, grüßt die, wieder, vom Narcissus, die im Herrn sind. Zwei Gruppen haben wir hier, nebst Einzelpersonen, die gegrüßt werden. Und jetzt ist es nicht klar, was ist das für eine Gruppe? Und wer ist Aristobulus und wer ist Narcissus? Sind Aristobulus und Narcissus überhaupt gläubig? Nicht notwendigerweise. Sie selbst werden ja nicht gegrüßt. Vielleicht andeutungsweise, das wäre möglich. Aber es heißt, grüßt die von dem. Und es sind verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist dieses, das nehmen wir einmal Aristobulus. Aristobulus ist gläubig, das ist die eine Möglichkeit. Und eine Gruppe von Gläubigen trifft sich regelmäßig in seinem Haus. Aber sie fungieren vielleicht eher wie ein Hauskreis und nicht wie eine Gemeinde. Vielleicht ist das die Situation. Und sie wollen vielleicht auch nicht allzu viel zu tun haben mit der Gruppe in dem Haus von Aquila. Vielleicht wohnen sie auch ganz auf dem anderen Ende von Rom, denn Rom ist groß. Ja. Und man hat in jener Zeit nicht Autos, auch keine Straßenbahn. Und dann ist verständlich, wenn die Entfernung schon eher ein Problem wird. Wir wissen nicht, warum sie sich nicht zusammen sind. Es ist möglich, dass es rein äußerliche physikalische Gründe gab, weshalb sie sich nicht an einem Ort trafen. Es ist aber auch möglich, dass es religiöse Gründe waren, dass sie miteinander nicht auskommen konnten. Also die eine Möglichkeit ist, dass es sich um eine Gruppe von Gläubigen handelt, die sich als eine Gruppe von Gläubigen trifft. Die andere Möglichkeit ist, dass Aristobulus, gläubig oder ungläubig, ein wohlhabender Mann ist, der eine Reihe von Sklaven hat, unter welchen einige Gläubige sind. Und Paulus hat davon gehört. Und er will, dass die Gruppe nicht vergessen wird. Die sind in seinem Hause, aber die sind gläubig. Ja. Das heißt, wir hätten es hier wieder mit Einzelpersonen zu tun, nur dass wir mehrere in einem Haus hätten. Und dasselbe wäre möglicherweise der Fall bei Narkissus. Aber wir haben noch einen Fall in den Versen 14 und 15. 14 und 15. Grüßt Asynkritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas und die Brüder bei ihnen. Grüßt Philologus und Julia, Nerius und seine Schwester, auch Olympas und alle Heiligen bei ihnen. Hier scheint es eher der Fall zu sein, dass wir eine Gruppe von Christen haben, die sich treffen. Eine quasi Gemeinde. Warum er sie nicht Gemeinde nennt, weiß ich nicht. Aber wir bekommen vielleicht jetzt ein kleines Bild, wie das in jener Zeit aussieht. Gruppen von Christen überall. Manchmal heißen sie Gemeinde, manchmal nicht. Jetzt zum Schluss aus 1. Korinther 12. 1. Korinther 12, Vers 14. 12 und 13 lasen wir schon. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum gehöre ich nicht zum Leib, so gehört er deswegen nicht weniger dazu. Und jetzt ab Vers 20. Nun aber gibt es viele Glieder, doch nur einen Leib. Was ist Glied hier? Glied ist Christ. Ein Christ mit einer Gnadengabe. Nicht, was wir Mitglied einer Gemeinde nennen. Es gibt keinen Unterschied in der Bibel zwischen Gliedern und Mitgliedern. Sie sind alle Christen und Glieder am Leibe Jesu Christi und ein Teil der Gemeinde Jesu. Paulus sieht hier zwei mögliche Probleme in dem Zusammenleben von Christen. Auf der einen Seite gibt es Christen, die entfernen sich gleichsam. Er nennt hier auch einen Grund. Es gibt noch andere Gründe, weshalb Christen sich entfernen. Dieser Christ sagt, ich bin nicht ein Teil davon. Er zieht sich zurück. Paulus sagt, du hast keinen Grund dazu. Du bist ein Teil davon. Du hast keinen Grund, dich zurückzuziehen. Und dies ist das, was wir uns merken sollten. Wenn wir ausharren wollen in schwierigeren Zeiten, dann müssen wir uns einfach sagen, ich bin ein Teil der Gemeinde Jesu. Jesus hat mich zu einem Teil der Gemeinde Jesu gemacht. Und ich darf mich einfach nicht zurückziehen von der Gemeinschaft der Gläubigen. Ich darf nicht als Einzelgänger einfach da durch die Gegend laufen. Das andere Problem haben wir in Vers 20. Da haben wir einen, der sagt, nun aber gibt es viele Glieder, doch nur einen Leib. Es gibt nur eine Gemeinde Jesu. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bedarf deiner nicht. Sehen Sie? Jetzt gibt es eine Gruppe von Christen. Und jemand in dieser Gruppe, der hat sich angeschlossen, der ist ein Teil davon. Aber der sagt zu einem anderen, nee, du gehörst nicht zu uns. Ja. Das eine Mal zieht jemand sich zurück, das andere Mal wird jemand herausgeschoben gleichsam. Man selektiert. Wir können uns unsere Brüder und Schwestern nicht aussuchen. Paulus sagt in Römer Kapitel 15, wenn Jesus jemanden angenommen hat, dann bin ich sofort verpflichtet, ihn so anzunehmen. Die einzige Frage ist, gehört er Jesus Christus?
Es gibt noch andere Fragen in Bezug auf die Gemeinschaft. Die Frage kann man besprechen. Das gibt es, dass man sich von Christen entfernt, aus gewissen Gründen. Sie sind aber immer noch Christen. Nur will ich gleich dieses sagen. Man tut es im Zeichen ihrer Entscheidung oder ihres Verhaltens als Nicht-Christ. Das ist das Wichtige. Das heißt, wir entfernen uns von jemandem, das heißt, Gemeindezucht wird dort geübt, wo jemand spricht, was die Lehre betrifft, oder er handelt, was die Ethik betrifft, wie ein Nicht-Christ. Wir haben es wieder. Wo jemand wirklich sich zu Jesus zählt, seine Sprache ist die eines Wiedergeborenen und sein Verhalten verneint dies nicht. Ich kann also sagen, hier handelt es sich um einen Christen, da habe ich ihn zu bejahen, nicht auszuschließen. Ich darf nicht sagen, du gehörst nicht zu uns. Ja. Lassen Sie mich noch die Verse bis zum 27 lesen. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bedarf deiner nicht, wir brauchen einander alle. Oder das Haupt zu den Füßen, ich bedarf euer nicht. Vielmehr sind gerade die scheinbar schwächeren Glieder des Leibes notwendig und die wir für weniger ehrbar am Leibe halten, die umgeben wir mit desto größerer Ehre. Und die uns übel anstehen, die schmückt man am meisten. Denn die uns wohl anstehen, bedürfen es nicht. Gott aber hat den Leib so zusammengefügt, dass er dem dürftigeren Glied umso größere Ehre gab, und so sollen auch wir es tun, damit es keinen Zwiespalt im Leibe gebe. Keinen Zwiespalt am Leibe Jesu, am echten Leibe, ja? Aber keinen Zwiespalt. Gott hat das so zusammengefügt, und ich soll Ja sagen zu diesem Zusammengefügtsein. Damit es keinen Zwiespalt im Leibe gebe, sondern die Glieder gleichmäßig füreinander sorgen. Und darüber möchte ich eine ganze Stunde sprechen. Aber heute Abend will ich Fortsetzung machen. Füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit, sind nicht heimlich neidisch. Ihr aber seid Christi Leib und jedes in seinem Teil Glieder. Vielen Dank.